Ich werde den Psalm 97 lesen, als Einstieg der Predigt. Der Herr ist König. Die ganze Erde soll in Jubel ausbrechen. Auch die vielen Inseln sollen sich freuen. Dichte Wolken und Dunkelheit umgeben ihn, Gerechtigkeit und Recht, darauf gründet sich sein Thron. Verzehrendes Feuer geht ihm voraus und erfasst seine Feinde ringsum. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erbebt. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn der ganzen Erde. Der Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist, und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Beschämt werden alle dastehen, die Götzenbilder verehren, alle, die sich mit Stolz und ihre falschen Götter berufen. Alle Götter werden sich vor Gott niederwerfen. Die Stadt Zion hört es und freut sich. Ja, alle Städte in Juda jubeln laut über die gerechten Urteile, die du, Herr, vollstreckst. Denn du, Herr, bist der höchste Herrscher über die ganze Erde. Hoch erhaben bist du über alle Götter. Ihr alle, die ihr den Herrn liebt, verabscheut das Böse. Er bewahrt das Leben derer, die sich treu zu ihm halten. Aus der Gewalt der gottlosen Verbrecher wird er sie retten. Ja, wer Gottes Willen tut, über dem wird das Licht aufstrahlen und Freude wird alle erfüllen, die von Herzen aufrichtig sind. Freut euch über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Preist ihn, den ihr als den heiligen Gott kennt.
Gott hat vor über 3000 Jahren seinem Volk Israel Wort von ganz grosser Bedeutung in Stein geschrieben. Ecksteine für das Leben. Die Ecksteine, die Gott dann hat festgehalten hat, werden ganz unterschiedlich angeschaut. Die einen, die sehen drinnen, wie man sich daran stossen kann, an diesen Ecksteinen, wie man sich verletzen kann. Oder sogar zu Grund gehen daran. Sie sehen das Gewicht von diesen Ecksteinen. Und das will zerdrücken. Für die Themenreihe, wo wir eingestiegen vor zwei Sonntagen drin, wo wir jetzt drin sind, Ecksteine für das Leben, ist es uns ganz wichtig, dass wir eine andere Sicht haben auf die Ecksteine als die erdrückende und klemmende, wo man Gefahren sieht und das Gewicht. Ihr habt es hoffentlich auch schon gemerkt in den zwei vorherigen Predigen von Philipp, dass wir das anders wünschen. Ecksteine bieten ein Fundament für ein funktionierendes Leben. Ecksteine sperren nicht und fesseln uns nicht hängen. Sie können uns hinweisen für ein befreites Leben, für echte Freiheit. Und Ecksteine, die fehlen, wenn sie nicht da sind. Unsere Gesellschaft zum Beispiel legt heutzutage meistens nicht mehr so viel Gewicht legen auf das Wort, das sagt, man soll diesen nicht auflösen. Der Eckstein, der fehlt jetzt. Orientierungslosigkeit, Hass, Eifersucht, Verwahrlosung, psychische Krankheiten, Probleme. Viel mehr kommt aus dem heraus, dass man den Eckstein vernachlässigt. Und seht, für uns ist das nicht wichtig. Wenn ihr mal Zeit hättet in der nächsten Woche oder vielleicht heute Nachmittag eine Übung oder probieren zu machen, nämlich, dass ihr euch für alle Gebote, die Gott hat gegeben, überlegt, was wären die negativen Konsequenzen, wenn der Eckstein fehlt. Was passiert, wenn der Eckstein fehlt, wenn man das vernachlässigt? Die Ecksteine, die stehen fest. Und sie sind nicht ungültig geworden. Jesus sagt fast am Anfang von seiner berühmten Bergpredigt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Da meint er einfach das Alte Testament, Tora, die fünf Bücher Mose und Propheten ist eine Zusammenfassung für den Rest. Er hat es nicht auflösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich im Himmel, der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Ja, aber wir sind doch aufgrund von unserem Glauben durch Gnade rettet und nicht, weil wir auf Gesetz hören und Gesetz einhalten, auch irgendwann noch bereden. Das Gesetz, das gilt doch gar nicht mehr, oder? Römer 3, 31. Setzen wir nun dadurch, dass wir alles vom Glauben abhängig machen und sagen, durch den Glauben werden wir frei, das Gesetz außer Kraft? Keineswegs. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bringen das Gesetz dadurch erst richtig zur Geltung. Ich habe es am Anfang schon probiert zu sagen, man kann verschiedene Sicht haben auf Eckstehen, man kann verschiedene Sicht haben auf das Gesetz. Und das ist ganz, ganz wesentlich, für welchen Aspekt dass man sich entscheidet. Wir können den Krampf sehen, Regeln müssen einzuhalten. Gefahr, sich am Eck stehen, zu schürfen, anzuschlagen und zugrunde zu gehen. Oder wir können drinnen als Erlöste in Jesus Christus heilige Tipps sehen, wie wir ein Leben führen können, das uns erfüllt, wo wir frei dürfen sein. Ich nehme das Zweite. Ihr dürft euch so überlegen. Die Verse 27 und 28 aus Römer 3, die Tücher, das zeigt auch so ein bisschen, dass man eben die zwei Seiten hat, wie man es anschauen kann. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen, also sich selber zu rühmen. Ich tue jetzt da ein bisschen aus dem Kontext rausschreissen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Wir dürfen das Gesetz als das anschauen, wo wir dadurch frei werden, wenn wir es einhalten. Und dann werden wir dran zugrunde gehen. Oder wir dürfen Jesus, der Erfüller vom Gesetz, sehen, unsere Erlösung. Und dann kann das Gesetz eine Hilfe sein, ein Leben so zu führen, dass wir frei dürfen sein in ihm. Das sind eben heilige Tipps, Ecksteine vom Leben, wo es sich lohnt, darauf zu bauen. Wir kommen jetzt auf eine heutige Eckstein, die für heute am Sonntag dran ist. Das ist im 2. Mose 20, 4 bis 6, ist das so beschrieben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich habe mich gefragt, was dagegen würde sprechen, unserem himmlischen Vater an genau der Stelle jetzt einfach zu bitten, dass er uns in unser Herzen redet, dass er uns erklärt, so wie es für uns ganz persönlich heute Morgen dran ist, was wir sollen verstehen unter dem Eckstein. Und das würde ich jetzt gerne machen, wenn ihr bereit seid, euch zu verändern von unserem himmlischen Vater, dann seid so gut und betet doch mit mir. Ihr dürft auch gerne aufstehen, wenn ihr das wollt. Himmlischer Vater, danke, dass du Jesus Christus das Gesetz einig und für alle Zeit erfüllt hast. Danke, dass wir Jesus bei dir dürfen sein. Hilf uns, dass wir deiner Wort, das du uns hast gegeben, das du dem Volk Israel hast gegeben, als lebensspendende Hinweise können lesen und nicht als ein Joch, das ins Wasser drücken. Ich bitte dich, Jesus Christus, dass du uns gerade jetzt, heute Morgen, durch deinen Heiligen Geist siehst, was uns heute so wichtig sein soll. Jesus, verändere du uns zu dir, Herr. Amen. Nein, Gott hat nicht gemeint, wir dürfen kein Bild oder keine Statue oder Ähnliches machen von irgendetwas im Himmel oder auf Erden. Ich weiss, dass man das so lesen kann und das ist von vielen Leuten auch so gelesen worden. Das ist zum Teil so weit gegangen, dass man den Kindern keine Stifte hat gegeben, weil sie könnte ein Vögel zeigen und würde dann auch gegen das Wort verstoßen. Das war ernst gemeint, man hat das auch so verstanden. Aber ich bin der Meinung, dass das falsch ist. Warum hat Gott sonst Anweisungen gegeben, höchstpersönlich, zum Beispiel ein Schlangenbildnis zu erstellen? Würde er gegen seine eigenen Prinzipien verstoßen? Nein, das macht er nicht. 4. Mose 21, 8 sagt er, da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen wird und zieht sie an, der soll leben. Das war nicht einfach so ein Bild von etwas im Himmel oder auf Erden. Das war ein Schlangenbild, das ihm das Leben gerettet hat, wenn man es nur angeschaut hat. Und Gott hat die Anweisung gegeben, dass man das machen soll, das Bildnis von einer Schlange, von einem Tier. Also es geht nicht prinzipiell darum, dass man so etwas nicht machen soll. Es gibt auch Beispiele, wo sogar aus dem Himmel seine Sachen abgebildet wurden, wo Gott hat die Anweisung dafür gegeben. Das wäre jetzt ein Rätsel. 2. Mose 25, ab Vers 18. Und du sollst zwei Cherubim aus Gold anfertigen. In getriebener Arbeit sollst du sie machen, an beiden Enden des Sühnedeckels. Das ist die Platte, die ist auf dem, jetzt ist mir gerade das Wort vor, auf dem Kasten gewesen, Bundesladen wäre sie. Der Deckel, der auf Bundesladen hoch ist, da sind ganz genaue Anweisungen in der Bibel ja drin, wie das, das soll gemacht werden, mit welchem Material, in welchen Grössenverhältnissen und so, das ist eben da so drin. So, dass du den einen Cherub am einen Ende machst und den anderen Cherub am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen an den beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Das sind eben die Worte, Decksteine auf der Stittafel. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Gott hat ihm, Mose, erschienen zwischen den Cherubim, denen, das sind so eine Art Mischwesen, Engelwesen, ich lasse mich da nicht auf den Test raus, ich weiß nicht genau, aber es ist nichts vor Erde oder unter der Erde. Und Gott hat die Anweisung gegeben, dass man die ein Bildnis dort baut, über dieser Bundeslade, wo er dann mit drin wird erscheinen, im Allerheiligsten. Also, Gott verbietet es nicht prinzipiell, Tierbilder zu zeichnen oder sonst irgendeine Statue zu machen oder an der Wand zu haben. Aber was ist denn genau gemeint? Weil es tönt ja so. Vers 5 bringt uns dort schon weiter. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Es geht darum, wem das unsere Anbetung gilt. Wir sollen uns nicht Hilfsmittel erschaffen, wo wir anbeten, dass es Ringer geht. Nicht einmal dann, wenn wir uns Gott dahinter vorstellen, wenn wir ja Gott anbeten und nur noch eine Statue oder etwas machen, für ihn so richtig zu preisen. dann ist es ein Problem. Wenn wir die Bilder, die Bildnisse, die Gleichnisse anbeten und nicht ihn, der einzige wahre Gott. Gott sieht uns mit dem Eckstein für das Leben, dass es uns nicht hilft, wenn wir so etwas bauen, wo wir vielleicht meinen, es hilft, sondern es macht uns kaputt. Es führt uns in eine Richtung fort von ihm, die uns wehtun wird. 5. Mose 4, 25 und 28 lesen wir: Wenn ihr nun Kinder zeugt und Kindeskinder und im Lande wohnt und versündigt euch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, so dass ihr übel tut vor dem Herrn, eurem Gott, und ihn erzürnt. Dann ist beschrieben, dann wird man verstreut unter andere Völker und so, ein bisschen längere Abschnitte sind nicht aus. Dann Vers 28. Dort wirst du dienen, den Götzen, wird eben unter den anderen Völkern irgendwo verstreut lebst, dort wirst du dienen den Götzen, die das Werk von Menschenhänden sind, aus Holz und Stein, die weder sehen, noch hören, noch essen, noch riechen können. Das ist die Folge davon, wenn wir meinen, wir machen etwas Gutes oder wir sollen irgendeine Statue oder ein Bild oder etwas anbeten. Wir enden dort, wo wir etwas Totes anbeten, wo wir mit etwas Totem zu tun haben, das nicht vergleichbar ist mit Gott. Es führt uns auf Abwägen, wenn wir nicht hören, was uns der Eckstein für das Leben sieht. Aber es geht ja nicht nur einfach darum, eben nicht Tierbilder machen und anbeten, sondern es geht um unser Herz, könnte man sagen. Gott geht um unser Herz, nicht einfach um eine Handlung oder um eine Statue. Das wäre ihm schlussendlich gleich, würde ich sagen. Es ist ihm gleich, ob wir jetzt irgendetwas, aber es geht ihm um unser Herz, wie unsere Ausrichtung ist, wie unsere Anbetung ist, wie wir zu ihm stehen. Und es geht darum, dass Gott unfassbar ist. Gott ist unfassbar. Wir können noch so schöne Bilder malen, wir können noch so schöne Statuen meißeln. Es wird nie gottgerecht, was wir machen, nie. Das gilt auch für unsere Vorstellung. Für unsere gedanklichen Bilder und Gleichnisse. Wir werden nie in der Lage sein, Gott zu verstehen, ihn nur annähernd können, in unsere Vorstellung zu zwängen. Das ist unmöglich. Gott ist unfassbar. Nicht nur Gottes Gestalt oder sein Wesen sind unfassbar. Auch seine Gedanken und sein Handeln. Ihr kennt die Stelle aus dem Römer. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. In Jesus Christus können wir unseren himmlischen Vater erkennen. Er ist im Vater und der Vater ist in ihm. Und wenn wir in Jesus sind, sind wir auch im Vater. Durch sein Wort offenbart sich Gott uns. Das lesen wir auch in der Bibel, für das hat er die Bibel aufgeschrieben. Durch sein Wort will sich Gott uns offenbaren. Wir können ihn erkennen, wir können verstehen, wie er wirklich ist, wenn wir eintauchen in sein Wort, das er uns hat gegeben. Sobald wir Gott in unsere Formen pressen, sei es im Material oder Gedanken, beschneiden wir ihn in seinem Wesen, in seinem Tun. Damit beleidigen wir ihn und in Teichen. Wir werden wahrscheinlich auch nicht mehr so viel erwarten, wie wenn wir das nicht machen würden. Wir schränken ihn auch in der Vorstellung aus, zu was er feig ist. Rechnen nicht mehr mit allem, was wir damit rechnen würden. Wir sagen, er ist unfassbar. Wir können ihn nicht in irgendeine Form pressen. Der allmächtige Gott, der Gott, der Himmel und Erde erschaffen, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, ist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Nicht ein Bild, nicht ein Gleichnis von ihm, nur er. Wenn du ihn, der unfassbare Gott, als einziger anbetest, baust du automatisch auf den Eckstein, wo Gott im Leben alles zutraut. Wo Gott in deinem Leben alles zutraut. Weil der Gott sich nicht der Bilder einschränken lässt. Jesaja 40, 25 und 26 sagt: Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll? Spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht. Wer hat diese erschaffen? Die Sterne sind da gemeint. Stellt euch vor, in der Nacht, Sternenhimmel. Er, der ihr Heer abgezählt, herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So gross ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Ich sage es gerne nochmal als Repetition zum Abschluss. Als Nachfolger von Jesus Christus braucht ihr das Wort, den Eckstein, nicht stressen. Es muss dir keinen Druck machen. Du musst nicht Angst haben, dich daran zu schürfen. Daran zu den Grund zu gehen. Du erfüllst es sowieso in Jesus Christus, deinem Erlöser. Er hat dich bereits erlöst von der Last, nie ein falsches Bild von Gott zu haben. Als Nachfolger von Jesus Christus nimmst du den Hinweis von Gott dankend an, dass es nur schadet, Gott wollen zu fassen in Bilder oder Gedankenvorstellungen. Gott ist unfassbar. Amen.